Herzlich willkommen, Renate Brauner, Eva Keil, jetzt auch von meiner Seite. Wie ist die Idee entstanden, das Handbuch Frauengerechte Stadt herauszubringen? Und warum finden Sie diese Publikation notwendig?
Die Idee haben wir schon länger gehabt. Ich kann nur für meine Seite so beantworten, dass ich finde, dass in Wien zum Thema Frauen und alltagsgerechte Stadt unglaublich viel weitergegangen ist. Aber wie viele der guten Sachen in Wien, vieles zur Selbstverständlichkeit wurde. Und Selbstverständlichkeit, die den Menschen nicht bewusst sind, können auch wieder abgeschafft werden oder werden nicht fortgesetzt. Und das wollen wir jedenfalls verhindern, denn ich glaube, es ist noch viel zu tun für die Frauen. Und es ist schon auch wichtig, die Dinge, die passiert sind, immer wieder bewusst zu machen.
Gut. Ergänzung
Ihrerseits. Und ich habe sehr gerne mitgemacht, wie die Renate Braun an mich herangetreten ist, weil ich als Stadtplanerin einfach finde, dass oder auch erlebt habe, wie wichtig, man kann sich als Expertin viele gute Sachen überlegen und wissen, wie es denn gehen sollte. Aber wenn die politische Unterstützung nicht da ist, bleibt es in der Luft hängen. Ich habe das in Wien erlebt, wie wichtig das ist. Und es war wirklich ein Anliegen, das sozusagen an den Mainstream quasi der lokalen Politik zu richten, weil die ja die letztlich sind, die ganzen Kommunalpolitiker, Politikerinnen vor Ort, die diese Inhalte tragen und unterstützen müssen. Und das war eine schöne Herausforderung, einfach so aus der Expertensprache das in die Alltagssprache quasi zu übersetzen.
Dass man jetzt nachschlagen kann. Gut, danke. Sie schreiben im Vorwort des Handbuchs Folgendes, ich darf zitieren, in den 90er Jahren kam es vielerorts zu einer Aufbruchsstimmung institutioneller städtischer Frauenpolitik. Vieles wurde beispielhaft umgesetzt, einiges ist wieder in Vergessenheit geraten, das was Sie gerade angesprochen haben. Die Rahmenbedingungen ändern sich immer rascher. Wie war die allgemeine Stimmung in Politik und Verwaltung davor, zum Beispiel in den 1980ern? Wie sind Ihre diesbezüglichen Erlebnisse als Pionierinnen?
Naja, da hätten wir schon ein paar Anekdoten zu erzählen, denn nur auf Begeisterung sind wir nicht gestoßen. Es stimmt, natürlich war die Zeit eine Zeit der Aufbruchsstimmung und es ist viel weitergegangen. Es ist ja dieselbe Zeit, in der dann auch die Frauenabteilung in der Stadt Wien gegründet und vieles andere mehr. Trotzdem war es nicht so, dass diese Ideen alle auf absolute Gegenliebe gestoßen sind, denn es war eine Selbstverständlichkeit, dass Städte gebaut werden von Architekten, Raumplanern, Technikern. Eine Technikerin, wie zum Beispiel die Frau Diplom-Ingenieurin Keil, wurde schon manchmal noch ein bisschen schief angeschaut, vor allem von älteren Herrschaften auf Bezirksebene. Und es hat auch Skepsis gegeben innerhalb der Experten. Ich verwende jetzt bewusst den männlichen Titel. Ja, was wollt's denn von uns? Ein Park ist ein Park. Der Unterschied, ob Männer oder Frauen. Na, sehr wohl ist es ein Unterschied. Ob man durchgeht zum Auto, ob er Stunden dort verbricht, indem man auf die Kinder aufpasst. Also da war schon viel Neues, das auch auf Widerstand gestoßen ist, aber durch die auch schon angesprochene gute Kooperation zwischen der Expertinnenebene und der politischen Ebene ist es uns gelungen, denke ich schon, das Thema auf die Agenda zu setzen und diesen frauen- und alltagsgerechten Blick in Wien wirklich auf die Tagesordnung zu setzen. Nicht, dass schon alles erreicht ist, das ist, was Frauenangelegenheit betrifft, nie. Und sie sind vor allem nie sicher, weil es immer wieder Rückschritte geben kann. Aber ich glaube, wir haben schon einiges weitergebracht.
Mhm. Wir haben es damals jung, wie man war, flapsig formuliert und haben gesagt, Stadtplaner sind autofahrende Männer der Mittelschicht und so schauen die Städte aus. Heute wird man weiße autofahrende Männer der Mittelschicht ergänzen. Und das war schon damals wirklich so. Also Wien ist schon immer für einen öffentlichen Verkehr gestanden. Mhm. Auch die Förderung, das hat Wien wirklich unterschieden, hat nicht diesen Kahlschlag betrieben wie viele andere deutsche oder amerikanische Städte. Aber die Verkehrsplaner haben gerade entdeckt, dass es Radlfahrer gibt, aber Fußgänger Rinnen waren wirklich die absolute Restkategorie, habe ich selber in mein Studium an der Technischen Hochschule gelernt. Architektur, Wohnen ist unter Freizeitaspekten gesehen worden, aber nicht, dass dort ganz viel Haus- und Familienarbeit stattfindet. Und ich immer sage, das sozusagen tägliche Brot der Planenden und das berufliche Selbstverständnis ist, Planende müssen ununterbrochen Zielkonflikte entscheiden. Gerade in einer historisch gewachsenen Stadt wie Wien wird um jeden Zentimeter im Straßenraum gefeilscht. Das eine, was ich da an Verkehrsort gebe, muss ich einer anderen wegnehmen. Ich muss mich zwischen Grünflächen, Bebauungsdichten entscheiden. Und ich sage, das ist auch durchaus unbewusst, dass man bei solchen Zielkonflikten einfach die eigenen Alltagserfahrungen drüber legt. Und ich muss mich ganz gezielt in verschiedene Schuhe stellen, damit ich merke, dass verschiedene Gruppen verschiedene Bedürfnisse haben. Und das war einfach unser Anliegen, das zu verdeutlichen. Und das war damals, ja, hatte durchaus Neuigkeitswert, sagen wir es mal so.
Gut, in Ihrer jetzigen Antwort klingt das schon ein bisschen an, aber die nächste Frage, Sie waren die erste Leiterin der Wiener Frauenabteilung und die Genderplanung-Expertin der Stadtbaudirektion. Wir konnten uns von Ihren profunden Kenntnissen schon oft überzeugen. Wie erklären Sie Menschen ohne Vorkenntnisse den Inhalt und vor allem die Bedeutung von Genderplanning? Wo sehen Sie den größten Nutzen?
Wir haben das damals, wie wir diesen Pilotbezirk Maria Hilf gestartet haben, habe ich selber gemerkt, dass dieses Gender Planning, dass ich selber tief atme, ist kein selbsterklärender Begriff, dass ich selber immer tief atmen hole und dann mindestens 5 Sätze brauche, nämlich es geht nicht ums biologische Geschlecht, sondern die soziale Rolle etc. Und das Büro Plansinn, das uns damals begleitet hat, hat fürs Logo vorgeschlagen, den Begriff Stadt verteilen. Und den finde ich einen sehr schönen, selbsterklärenden Begriff, weil es wirklich darum geht, die bestehenden Ressourcen in einer Stadt, seien es die Flächen, die zur Verfügung stehen, seien es die Zeiten bei den Ampeln, die Ampelschaltungen, die Zeitverteilung, dass es wirklich darum geht, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Gruppen gerecht und verteilt werden und dass die Bedürfnisse und Bedarfe überhaupt wahrgenommen werden und dann wirklich bewusst entschieden wird mit dem Wissen drum, um welche Gruppen werden jetzt bevorzugt und welche werden benachteiligt, weil ich muss eben ununterbrochen den Apfel reichen, ob als Kommunalpolitikerin oder eben als Planerin.
Danke. Frage an Sie, Frau Renate Brauner. Sie haben bei der Erstpräsentation des Handbuches im Wiener Rathaus im Herbst 2025 die Aktion Frauen planen ihre Stadt erwähnt. Ein erster Schritt, um die frauengerechte Planung auf die politische Agenda zu setzen. Wie hat diese Aktion stattgefunden und wie waren die Reaktionen, aber vor allem auch die Ergebnisse?
Nun, Grundlage war das, was auch Grundlage der schon historischen Ausstellung Frauenalltag in der Stadt, die eben auf fachlicher Ebene konzipiert, aber natürlich auch von der Politik unterstützt wurde. Übrigens nicht zuletzt auch von einem tollen Mann, dem damaligen Planer und Stadtrat Hannes Svoboda, muss man auch dazu sagen. Und da war eben die Grundlage und diese gescheite Grundidee von Eva Keil, gehen wir doch vom Alltagsleben und der Alltagserfahrung der Frauen aus. Und genau das war auch die Idee hinter Frauen planen ihre Stadt. Die Wiener SPÖ-Frauen haben damals Fragebögen an alle Wienerinnen verschickt, mit ganz handfesten, nebenbei bemerkt, Fragebogen auch, fachlichen Expertise basierend von Eva Keil. Wie schaut Ihr ganz konkretes Alltagsumfeld aus? Womit sind Sie zufrieden? Womit sind Sie nicht zufrieden? Wie ist der Weg in die Arbeit, in die Schule? Ist eine Straßenbahnhaltestelle? Wie erreicht man sie? Ist der Gehsteig breit genug? All diese Dinge. Ich war ja viele Jahre Bezirksrätin, wo sich manche drüber lustig machen und sagen, Bezirkspolitik, Kanaldeckelpolitik. Das kann nur einer sagen, der noch nie in seinem Leben neben einem klappernden Kanaldeckel schlafen musste und am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen, weil er, sage ich jetzt bewusst, musst und 6 in der Arbeit sein musste. Das ist, meiner Meinung nach, ist die Kommunalpolitik, die Gesellschaftspolitik des Alltags. Und deswegen wollten wir mit der Aktion Frauen planen ihre Stadt den Frauen die Gelegenheit geben, ihre eigenen Vorschläge, Kritikpunkte und Ideen zu ihrer direkten Wohnumgebung einzubringen. Und das ist in überwältigendem Ausmaß passiert. Ganz viele Rückmeldungen. Auch ganz tolle Medienreaktionen, muss ich sagen. Und wir haben dann eben damit nicht aufgehört, sondern basierend auf diesen Vorschlägen der Frauen, Anträge in den Bezirksvertretungen, Aktionen, nicht zuletzt auch eine große Aktion wie mehr Licht, damit eben die Parks und auch andere dunkle Räume heller werden, oder die Idee, dass man bei den U-Bahn-Stationen die Aufzüge durchsichtig macht, damit man auch, wenn man spät am Abend in der Nacht allein fährt, dass das von außen einsehbar ist, dass die U-Bahn-Stationen durchgängig sind, man nicht allein in so einer in einem Waggon ist. Also viele, viele Dinge sind konkret dann auch passiert mit dem Schwung, den Frauenplan in ihre Stadt gebracht hat.
Sehr schön. Ich darf bei Ihnen bleiben. Sie waren nicht nur langjährige Politikerin, Sie haben es gerade erwähnt, sondern haben sich auch beruflich intensiv mit dem Thema Daseinsvorsorge beschäftigt. Sowohl bei der Stadt Wien als auch als Präsidentin des Verbandes der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft. Welche thematischen Zusammenhänge sehen Sie zur städtischen Frauenpolitik?
Ganz enge. Starke Daseinsvorsorge. Also all die Dinge, die die Menschen für ihr Alltagsleben unbedingt brauchen, zum Überleben brauchen, aber auch aus sozialdemokratischer Sicht darüber hinaus für ein glückliches, erfülltes Leben brauchen. Da gehört auch Grünraumpolitik oder Kultur dazu. All das muss für alle Menschen in einer Stadt erreichbar und leistbar sein. Und es brauchen natürlich immer die am dringendsten, die sich selber nicht richten können. Wenn ich Multimillionär bin, ist mir wurscht, wenn die Opernkarte, ich weiß nicht, zigtausend Dollar kostet. Wenn ich das nicht bin, freue ich mich, wenn es zum Beispiel Gratiskonzerte der Symphoniker gibt oder den Opernsommer am Rathausplatz, der für alle gratis ist. Und ganz abgesehen von entscheidenden Fragen wie Bildung, Gesundheitsversorgung. All diese Dinge sind natürlich für diejenigen, die leider immer noch Schwächeren in der Gesellschaft sind, die leider immer noch weniger verdienen, die leider immer noch eine leisere Stimme haben, und das sind die Frauen, ganz, ganz besonders wichtig. Und wir hatten gestern ein Beispiel. Frau Diplom-Ingenieur Keil hat gestern ein ganz hohes Ehrenzeichen der Stadt Wien bekommen, verdienterweise. Und in dem Zusammenhang ist eben auch auf eines dieser ganz wichtigen Punkte verwiesen worden, nämlich geschlechtersensible Parkgestaltung. Aber das kann nur funktionieren, wenn die Parks der Stadt gehören und die Betreuung von der Stadt gemacht wird. Wer im Privaten macht, was er will. Und wenn es aber öffentlich ist, dann kann man all diese wichtigen Grundsätze auch umsetzen. Also öffentliche Daseinsvorsorge ist für alle Menschen ganz wichtig, bis auf die wenigen, die sich selber richten können, ganz besonders wichtig für die Frauen.
Danke sehr. So, ja, herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Verdienterweise, denn Sie sind eine internationale gefragte Expertin. Sie sind die erste, die man im deutschsprachigen Raum zum Thema anruft. Sie waren neben Ihrer Tätigkeit für die Stadt Wien auch als Vortragende und Gender Planning Beraterin tätig und sind es weiter. Sie haben ein großes Netzwerk und einen guten Überblick aufgebaut, nicht nur in Europa, sondern global. Welche Städte sind Ihrer Einschätzung nach im Bereich Gender Planning vorbildlich? Und ich möchte noch ergänzen, warum?
Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass ich stellvertretend für die Stadt Wien angerufen werde bei dem Thema, kommt nicht von ungefähr, weil Wien in der inhaltlichen Breite und in der thematischen Breite und inhaltlichen Tiefe, glaube ich, wirklich federführend ist, weil wir eben sehr früh begonnen haben. Und nämlich, ich muss das immer dann bei meinen Präsentationen korrigieren, den Titel. Also jetzt sind es, glaube ich, jetzt sind wir bei 36 Jahre. Ja. Also einfach ganz früh begonnen haben, diese Themen zu setzen, und weil es in Wien einfach wirklich möglich war, sehr konsequent mit Expertise, mit der Leitstelle 11 Jahre lang in der Baudirektion, mit einer eigenen Stelle, mit 3 feministischen Planerinnen, das Thema wirklich zu bespielen. Insofern glaube ich schon, dass der Wien eine besondere Position hat. Es hat im deutschsprachigen Raum, da hat es ja immer schon ganz enge Kontakte gegeben und auch Inspirationen, ist es die Stadt München, die sie immer, wo wir auch immer im thematischen Austausch stehen, die da vieles auch gemacht hat. Berlin ist es so ein bisschen ein Auf und ein Ab, also da schwankt sozusagen ein bisschen analog zu den politischen Konstellationen die Unterstützung stark. Das würde ich da so ein bisschen in einer Wellenbewegung sehen. Was ich sehr spannend finde, ist Barcelona. Da ist ganz viel passiert, auch unter der ersten weiblichen Bürgermeisterin. Paris, und ich denke, es ist kein Zufall, dass der Schwung gekommen ist. Frankreich, die waren immer ganz lang eigentlich sehr skeptisch. La Grande Nation, ja, die immer so eigentlich ein bisschen, was wir da eigentlich wollen in Wien. Und dann hat es aber sehr Fahrt aufgenommen und aber was in Wien, das klingt jetzt immer so blöd, aber die Bezirksrätinnen, da hat es eine Frauenkommission gegeben im 6. Bezirk, die Nacht, die den ganzen Bezirk abgegangen sind, um eben die dunklen Ecken, wo die Beleuchtung fehlt, abzugehen, dann ein eigenes Budget reserviert haben, um das systematisch dort Beleuchtungskörper zu installieren, ist halt 15 Jahre später sozusagen in Paris im großen Stil dann aufgezogen worden, die Maschinen. Exploratoria, das ist noch ausgebringt. Also das habe ich auch. Und Umeå, das kann ich nicht richtig aussprechen, in Schweden, das ist eine kleinere Stadt, die auch sehr engagiert, mit ganz anderen Fragestellungen, aber an dieses Thema herangehen, wird da immer wieder genannt. Aber es gibt da eigentlich diese Aufbruchstimmung. Indien ist hohes Interesse da. Mumbai habe ich gerade eine Anfrage bekommen, eine Planerin, die nach Wien kommt und die da aber lang an dem Thema dran sind. Es passiert ganz viel in Lateinamerika. Afrika, also ich habe das Gefühl, das Thema, das klingt jetzt aber, hat wirklich global und weltweit Aufschwung bekommen. Auch wahrscheinlich aufgrund des wachsenden Problemdrucks, dass man erkennt, es ist ja oft so, dass wenn Feuer am Dach ist, ja, dann wird die Frauenexpertise entdeckt.
Gut, das leitet perfekt über zur bereits letzten Frage an Sie beide. Was waren Ihrer Meinung nach die größten Erfolge am Weg zur frauengerechten Stadt? Und was ist im Jahr 2026 und für die nahe Zukunft am dringendsten zu tun?
Wenn ich wieder anfangen darf, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen konkreten Projekten. Da ist sicher herausragend die Frauenwerkstatt, ein eigener Stadtteil von Frauen für Frauen geplant, wo eben all diese Alltagserfahrungen und die Lebenszusammenhänge der Frauen in diesem ganzen Stadtteil präsentiert wurden, wo bis heute eine ganz hohe Wohnzufriedenheit ist und bis heute die internationalen Delegationen sich die Klinke in die Hand geben, sich dieses Projekt anzuschauen. Aber auch die vielen Leitfäden, weil das war ja das Tolle dran, dass es bei vielen Themen gelungen ist, und der Stadt Wien gibt es halt dann so Leitfäden, die dann für alle verbindlich sind, das Thema sozusagen in die allgemeine Diskussion hineinzutragen. Also das eine sind Modellprojekte, wo man sagt, da und da so und so soll es anschauen. Das andere ist, und das wollen wir natürlich, dass es in den Alltag umgesetzt wird. Und da ist meiner Meinung nach ganz wichtig, der vorher schon angesprochene Gestaltung, wie Kinderspielplätze auszuschauen haben. Weil früher war es so, die Mädchen sind ab ungefähr 9, 10 Jahren von den Spielplätzen verschwunden, weil eben alles so organisiert war. Die Buben haben Ball gespielt und die Mädels haben es vertrieben, sage ich jetzt sehr unwissenschaftlich. Entschuldigung, Frau Diplom-Ingenieurin. Aber es war die Realität. Und dieser Leitfaden für geschlechtersensible Park- und Spielplatzgestaltung ist jetzt Grundlage für alle Ausschreibungen. Das heißt, das passiert nicht in zwei Projekten, die man dann stolz herzeigt, sondern überall. Und da gibt es viele Beispiele und ich glaube, das ist, und das ist der zweite Punkt über die konkreten Projekte hinaus, dass es sehr wohl gelungen ist, dass in vielen Bereichen es mittlerweile glücklicherweise zur Selbstverständlichkeit geworden ist, Fraueninteressen einzubringen. Und das wird ja oft vergessen, frauengerechte Städte sind auch alltags- und menschengerechte Städte. Weil der breite Gehsteig für einen Zwillingskinderwagen ist natürlich genauso super wie der Papa, was er hoffentlich Zukunft noch mehr tun wird, mit dem Zwillingskinderwagen spazieren geht. Und auch die Stimme derer, die sonst keine laute Stimme haben, zu hören. Und da gibt's ja genügende. Und dieses zum Prinzip zu machen. Aber man muss trotzdem immer wieder darauf aufpassen, dass es nicht verloren geht. Wir wissen, dass wir gerade frauenpolitisch in Zeiten, wo die Budgets enger werden, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse sich radikalisieren, dass man gerade immer darauf schauen muss, dass die Frauenerrungenschaft nicht wieder zurückgedrängt werden. Da müssen wir ganz, wir sind Frau, ganz stark darauf aufpassen. Und da, glaube ich, haben wir noch genug zu tun. Und gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wenn man sich anschaut, was passiert mit Selbstbestimmungsrechte der Frauen international, da geht so viel leider in die falsche Richtung. Also da müssen wir voll dahinter sein.
Danke sehr.
Ja,
kann man da noch was ergänzen?
Nur sozusagen wiederholen. Ich denke mal, mit diesem Schlagwort Gender Mainstreaming, also das wirklich sozusagen in den Mainstream, in den sozusagen Handlungsalltag zu bringen, ist Wien eben das mit der Parkgestaltung wirklich flächendeckend gelungen. Es ist ja, weil Wien ja Bundesland und Stadtkommune zugleich ist, bei der Wohnbauförderung gelungen, dass diese Projekte alle auch begutachtet werden und gescreent werden, alle um Wohnbauförderung eingereichten Projekte nach einer Kriterienliste. Und ich glaube, das war eben wirklich die Stärke des Wiener Weges, zuerst Pilotprojekte zu machen, vielleicht nur Studien vorher, die gezeigt haben, wie bei den Parks, wir haben ein Problem, ja, darauf aufbauend Modellprojekte, die zu evaluieren und von dem dann konkrete, handfeste Kriterien abzuleiten, die dann wirklich ins Alltagshandeln einfließen können. Es ist ja das Thema zu Fuß gehen in Wien wirklich von der Frauenseite her hochgezogen worden und eben bereits 1991. Da waren wir wirklich vielen Städten voraus. Da gibt's Erfolge und wir haben das dann eben auch auf den städtischen Nutzbau bei Schulbauten, worauf man schauen muss. Arbeitsplätze, Lehrerinnen, Arbeitsplätze, eben die unterschiedlichen Pausenbereiche, wie die gestaltet werden, wie da Modellprojekte gemacht. Aber was ich für die ganz große Herausforderung, also wirklich die elementarste, ist einfach das Thema Klimakrise, Klimawandel. Mhm. Und das ist einfach auch, wo Frauen überdurchschnittlich betroffen sind. Also wir wissen es von der Statistik her, es ist im Alter eine besondere Vulnerabilität, es ist im Kleinkinderalter eine hohe Betroffenheit von Hitze zum Beispiel. Dann geht's, wer macht die Sorgearbeit? Das sind ja nicht nur die betroffen, die selber, sondern die sich um kümmern, wie der Frauenanteil einfach überdurchschnittlich und auch die Menschen mit niedrigen Einkommen, weil ich nenne das die Kühlkette. Wenn ich aus meiner gekühlten Wohnung mit dem Lift in die Tiefgarage fahre, ins gekühlte Auto steige und mit dem Auto dann ins gekühlte Büro fahre, dann ist mir sozusagen die Hitzewellen relativ egal und in den durchgrünten Villenvierteln wohne. Wenn ich aber in den heißen Gebieten wohne und wenig Ausweichmöglichkeiten habe, dann ist das wirklich einfach total wichtig. Und ich sehe aber ganz große Synergien zwischen den Themen. Ich sag manchmal, hätte man auf uns vor 30 Jahren gehört, ja, wären die Städte wahrscheinlich schon klimaresistenter aufgestellt weltweit, weil wir eben ganz früh die Bedeutung der Grünflächen zwar immer von der Nutzungsseite her argumentiert haben und jetzt wird auch die Bedeutung einfach auch vom Mikroklima her argumentiert und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass die Klimabewegung international von Frauen getragen wurde, losgetreten wurde von einer 16-jährigen Schülerin. Und ich, Und ich glaube, dass das einfach wirklich die ganz große Herausforderung ist und diese Transformation uns alle fordert. Wir wissen eigentlich alle, was zu tun ist. Ich glaube aber auch, dass es ein totales Kommunikationsthema ist, weil ich sage immer, Politik muss das auch überleben können, was zu tun ist und dass er ganz wichtig ist. Und da glaube ich, dass Frauen wieder sozusagen verstärkend wirken können in einem positiven Sinn, dass das nicht eine Verlusterzählung ist, sondern ein Gewinn an Lebensqualität. Also davon bin ich wirklich überzeugt. Man muss nur sozusagen ein Denkmuster und Gewohnheiten überwinden. Aber ich glaube, dass wir da alle wirklich auch viel gewinnen können. Und das sehe ich halt wirklich als Riesenthema und setzt aber wirklich auch sehr auf die sozusagen ich sage immer, es braucht so pragmatische Visionen, ja, also visionäre Energie und gleichzeitig Pragmatik im Handeln, die gangbaren nächsten Schritte sehr konsequent zu setzen. Und ich glaube, in sowas sind Frauen sehr gut.
Ich glaube, da schließen wir uns an, oder?
Super gesagt. Allerbeste Schlusswort, wo gibt
Ich habe mein Exemplar des Handbuchs für frauengerechte Stadt damals schon bei der Präsentation im Wiener Rathaus bekommen. Ich habe noch die Zusatzfrage, wenn unsere Zuseherinnen und ZuhörerInnen jetzt Interesse daran haben und neugierig sind, wo bekommt man das denn?
Zum einen gibt es mittlerweile auch im Internet. Man braucht nur gehen auf die Website vom Urban Forum, die auch die Herausgeberinnen sind. Also Herausgeberinnen sind wir, aber sie haben es uns ermöglicht. Und auf der Seite des Urban Forum unter den Publikationen kann man sich's anschauen, herunterladen. Mhm. Wenn jemand so altmodisch ist wie ich und das Ding in der Hand haben möchte, kann man es auch beim Urban Forum bestellen.
Sehr fein. Dann danke ich Renate Brauner, Eva Keil, vielen lieben Dank. Und ich denke, wir werden noch in Zukunft sehr oft über dasselbe Thema diskutieren und hoffentlich dann auch über Erfolgsprojekte, die umgesetzt wurden. Danke sehr.
Wir bedanken uns. Im Übrigen auch viele ermutigende Beispiele im Handbuch nachlesen. Das war uns ein besonderes Anliegen und sehr handfeste Tipps für die Umsetzung in der Praxis.
Genau. Danke.
Dankeschön.